Ein leidender Mann ist er, der namenlose Ich-Erzähler in der groteske Heilung. Eigentlich fehlt es ihm an nichts. Er ist kerngesund und dank seiner Frau, einer Künstlerin von internationalem Renommee, äußerst wohlsituiert. Nichts belastet ihn, außer seinem traumlosen Schlaf, einer bleiernen Lethargie, seiner inneren Leere und Sinnkrise. Ganz nebenbei gesellt sich dazu noch ein kleines Potenzproblemchen, das im Folgenden aber weder medizinisch noch literarisch weiter diagnostiziert wird. Zunehmend versagt unser Protagonist, als Faktotum seiner erfolgreichen Frau, wie auch als Faktor in der ehelichen Reproduktion. Und so schickt die Gattin den nunmehr nutzlos gewordenen zur Wiederherstellung seiner virilen Funktionen in das Bergsanatorium des Professor Trinkel, einer Koryphäe auf dem Gebiet des diffusen Unbehagens. Das Wellnessparadies San Vita indes entpuppt sich bald als Horrorshow. Als erstes müssen die Gäste hier das Smartphone abgeben. Sie sind von der Außenwelt mit einem 4 Meter hohen Zaun abgeriegelt, rund um die Uhr gemonitort von Kameras, die auch den letzten Winkel des Ressorts durchleuchten. Der Knecht des Hauses erinnert an den Klöckner von Notre Dame, Bären drohen des Nachts auf das Gelände des Sanatoriums einzudringen. Die Therapiemethoden reichen von Isolation im verdunkelten Keller bis hin zur archaischen Tötung besagter Bären. Klag und willenlos lässt der Protagonist alles über sich ergehen. Er muckt nicht auf, unterdrückt seine düsteren Ahnungen, will gefallen und alles richtig machen. In dem totalitären Regime der Heilanstalt blitzen ihm zwar Erinnerungen an seine Nazi-Großmutter auf, die ihm kurzfristig eine Fährte zum Ursprung seines Unbehagens scheinen, doch damit kann er den Professor Trinkel nicht beeindrucken. Zitat: Ich habe in den letzten Tagen viel nachgedacht über meine Unruhe, das Unbehagen, brach es schließlich aus mir heraus, wie sie es sich gewünscht hatten. Schön für Sie, entgegnete Trinkel hart. Soll ich Sie jetzt dafür loben? Ich wusste weder ein noch aus und verlor die Kontrolle. Wissen Sie, meine Großmutter, stotterte ich, sie hatte mir früher immer Lieder vorgesungen, Lieder vom Krieg. Trinkel blieb stehen und drehte sich zu mir um. Mein Gott, schäumte er, wie ich das nicht mehr aushalte. Immer diese Familiengeschichten, die bösen Eltern, die noch böseren Großeltern, der Krieg. Ja, Herrgott, nochmal, haben Sie eine Ahnung, wie oft ich das höre? Zitat Ende. Trinkel, ganz der Despot, straft und verzeiht, verstößt und umgarnt, bis der Ich-Erzähler, getrieben von Verschwörungs- und Versagensängsten, in einer dramatischen Nacht- und Nebelaktion, mehr durch Zufall als willentlich, dem Gruselkabinett entkommt. Das Leiden des Protagonisten ist indes immer noch nicht geheilt. Und so sucht er im zweiten Kapitel des Buches seinen alten Freund Jesper auf. Einen Naturburschen, der auf heimischer Scholle mit eigener Hände Arbeit seinen Hof bewirtschaftet. In einem Initiationsritus, dem Fangen des Morgentau, weiht Jesper in die Mysterien der ewigen Kreisläufe des Lebens ein. Zitat: Gemeinsam streiften wir durch die wilden Wiesen und Weiden. Jesper machte es vor, ich tat es ihm nach. Wir ließen die Netze vorsichtig über die feucht glitzernden Halme, Blätter und über die knospenden Blüten gehen, wieder und wieder, wie in einem intuitiven Tanz. Der Tau stillt nicht nur den Durst des Körpers, sondern auch den der Seele, heißt es, sagt Jesper. Es ist das reinste Wasser, das die Natur uns schenkt. Es trägt die Energie des neuen Tages und die Essenz des Erwachens in sich. Zitat Ende. Jesper, der dem Ich-Erzähler in nichts gleicht, wird zu dessen Identifikationsfigur. Zum Guru der Selbstoptimierung, der Verkörperung echter Männlichkeit. Doch auch der esoterisch-spirituelle Ansatz erweist sich bald als eine weitere Variante eines faschistoiden Regimes, das nur Opportunismus und bedingungslose Unterwerfung duldet. Leider bleibt in meinen Augen dieses Motiv mehr Staffage, als dass es weiterentwickelt und zu Ende gedacht wird. Ähnlich wie auch der eigentliche Erzählfaden, die Auseinandersetzung mit Männlichkeitsmodellen. Spätestens im zweiten Buchteil überschreitet der Autor Timon Karl Kalaita meine persönliche Schmerzgrenze. Die Parodie, die schon vorher weniger mit feiner Ironie, denn mit ziemlich dick aufgetragenen, fast erwartbaren Plots gespickt, quält nun mit spätromantischer Landlust, mit Furche und Krume, mit Ertüchtigung und den Wundern der Natur. Dass ich, ähnlich wie der Protagonist im Übrigen, darauf allergisch reagiere, macht die Sache nicht besser. Das ist nun natürlich auch eine Geschmacksfrage, scheint mir, denn immerhin ist der Roman auf der Longlist des Deutschen Buchpreises zu finden und einige Rezensentinnen überschlagen sich im Lob. Soweit nun meine Eindrücke von dem Roman Heilung von Timon Karl Kalaita.